We Are Family, der Familiengesundheitspodcast der IKK Südwest.
Ich freue mich über unseren Gast in dieser Woche. Mein Name ist Martina Straten und wir beschäftigen uns heute mit Mediensucht bzw. mit Spielsucht, mit all dem, was süchtig machen kann im Netz. Und wie man das klassifiziert, wann man sagt, das hier ist eine Sucht, das hier ist noch normal und ein Hobby. Und ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir, das ist der Holger Feindl, der ist Chefarzt und zwar in einer ganz neuen Klinik. Ich war ganz überrascht, weil ich kannte sie vorher nicht. Das ist die Parkklinik in Hornbach, der ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Schön, dass Sie heute bei mir sind, lieber Herr Dr. Feindl.
Ich freue mich, da zu sein.
Wir haben ja ein großes Thema vor uns. Zuerst müssen Sie mir aber noch ein bisschen was über die Klinik erzählen, die neu ist, bevor wir einsteigen, weil interessiert mich sehr. Das ist also die Parkklinik Hornbach.
Genau.
Und die existiert schon länger, aber seit April sind Sie da, ne?
Ja, also ist ein Startup. Das heißt, wir haben jetzt im Mai unsere ersten Patienten aufgenommen. Natürlich hat die Klinik schon einen langen Vorlauf vorher, aber an den Start sind wir ja erst jetzt im Mai gegangen.
Ja. Spannende Sache, oder?
Sehr spannende Sache, ja.
Wie viele seid ihr?
Oh, also wir sind 4 Fachärzte, dazu nochmal 3 psychologische Psychotherapeuten, Musiktherapeuten, Kreativtherapie, tiergestützte Therapie, wir haben Alpakas,
oh.
Bogenschießen,
Kann
Sport
ich auch
und Bewegung.
Auch wenn ich nicht da bin? Nein, der schüttelt schon im Kopf.
Okay. Angucken kann man sich sicher mal, ja klar.
Wie schön. Also es ist aber für Erwachsene, ne?
Für Erwachsene ganz genau und das gesamte Spektrum der psychischen und psychiatrischen Erkrankungen.
Wie viele Plätze gibt es?
57 stationäre und 16 teilstationäre Plätze haben wir.
Ist eine private Klinik? Heißt,
so ist es.
Übernehmen die Kassen was davon oder ist das rein?
Also braucht man eine Zusatzversicherung für einen stationären Aufenthalt.
Aber sehr, sehr spannend und ich bin ganz gespannt, was Sie uns erzählen und steige jetzt mal ein in unser Thema, das sich ja mit Medien beschäftigt. Können Sie uns mal sagen, wie man das definiert, Mediensucht, also aus psychologischer oder klinischer Sicht, ab wann ist man da süchtig?
Also es ist ja so, dass sogar die WHO das inzwischen als Erkrankung anerkennt und auch Diagnosekriterien inzwischen definiert hat. Also ganz grob gesagt, in dem Moment, wo es massive negative Konsequenzen im realen Leben gibt, in dem Moment spricht man von einer Krankheit. Sehr verkürzt, aber ich glaube, das ist so am plakativsten. Also wenn man aus allen möglichen Lebensbereichen rausfällt, Arbeit, Beruf, den normalen Hobbys, den sozialen Kontakten. Wir haben es mit Menschen zu tun, bei denen teilweise ein umgedrehter Tag-Nacht-Rhythmus der Fall ist. Also Menschen, die wirklich aus allem rausfallen.
Gerade bei den spielsüchtigen Menschen, tatsächlich, weil die spielen ja auch weltweit, da ist es tatsächlich so, dass das auch durch die Zeitverschiebungen, weil weltweit völlig egal ist, ob bei uns 12 Uhr mittags oder 12 Uhr nachts ist, ne?
Vollkommen richtig, ja.
Okay, und das heißt, dann ist man dann auch im Netz und das heißt, 12 Uhr mittags ist man dann nicht auf der Arbeit, sondern sitzt vor dem Computer und spielt.
Ja, also ich habe Patienten, die haben mit Menschen aus Singapur, aus Australien, ne, also vom anderen Ende der Welt gespielt und dann ist das, was den Tagesrhythmus bestimmt und nicht, ob jetzt draußen die Sonne scheint oder nicht.
Das ist schon hart. Wie unterscheidet sich das denn? Also Mediensucht, lassen Sie uns mal bei der Begrifflichkeit bleiben. Ist das, was fällt da alles drunter? Internetabhängigkeit, soziale Medien, was ist es genau?
Also die WHO hat bisher nur die Gaming Disorder, also nur das Computerspielen als Erkrankung anerkannt, weil dafür gibt es einfach die meisten Daten, dafür gibt es schon genug Forschung, da hat man schon genug beisammen, dass man sagt, jawohl, das können wir bestätigen. Mhm. Natürlich ist es so, dass es ganz viele andere Bereiche gibt, die auch problematische Nutzung beinhalten. Ob das Social Media ist, ob das das Streaming ist, das ist was wir in den letzten Jahren zunehmend beobachtet haben. Dass
also Netflix-Serien und so?
Genau, ja. Okay. Wobei es auch die gibt, die anderen beim Spielen zugucken, dann über solche Plattformen wie Twitch oder auch YouTube, wo man anderen beim Spielen zuguckt. Aber ja, auch die einfach Binge-Watching betreiben, also eine Serienfolge nach der anderen. Es gibt Menschen, die zu viel online kaufen. Es gibt Menschen, die Glücksspiel online machen. Es ist eine große Bandbreite an.
Ich kriege schon Puls hier, weil ich denke, ich mache alles davon. Ich gucke Serien, ich kaufe online.
Glücksspiel auch?
Nein, Glücksspiel will ich raus. Da bin ich zu feige, glaube ich.
Ich glaube, das macht jeder von uns. Die Frage ist wieder, die Dosis macht das Gift. Hm? In dem Moment, wo sie...
Ab wann ist es denn gefährdend, auch da bei jetzt, ich sag mal, seriensüchtig?
Das Also, ne, wie ich eben schon gesagt habe, in dem Moment, wo es in ihre anderen Lebensbereiche so massiv eingreift, dass das das Lebensbestimmende wird, dass sie das andere dafür vernachlässigen. Dass Freunde sie anrufen und sagen, heute Abend wollen wir zusammen raus, bisher waren sie immer dabei. Diesmal sagen sie, oh nee, ich bleib heute mal daheim. Und beim nächsten Mal sagen sie es nochmal und nach dreimal fragen die irgendwann nicht mehr. Mhm. Und dann versauern sie daheim. Dann haben wir ein Problem.
Okay. Das ist aber auch so, dass wir in unserem Umfeld immer mehr das Internet in unser Leben lassen müssen.
Absolut.
Wir können ja gar nicht anders, wir können ja gar nicht mehr dran vorbei. Es fängt ja schon bei den Kindern an, dass die Stundenpläne plötzlich über einen Online-Service laufen, was ich total beängstigend fand und mir den Stundenplan der 4. Klasse zurückgewünscht habe, weil das alles schön an meiner Pinnwand hing. Ja.
Das macht auch die Behandlung einer solchen Erkrankung schwieriger, weiß ich nicht, aber zumindest differenzierter im Vergleich zu anderen Süchten, also wo man beim Alkohol oder bei Drogen ganz klar auf dem Abstinenzgebot ist, geht das da einfach nicht. Mhm. Wir wollen jungen Menschen, die dieses Problem haben, ja wieder helfen, zurück mitten in die Gesellschaft. Und mitten in der Gesellschaft heißt es halt auch, das Internet zu nutzen. Ja.
Wer ist denn bei Ihnen oder wer ist in Behandlung? Gibt es da eine bestimmte Gruppe, die stärker gefährdet ist als eine andere? Oder geht es querbeet vom, ich sag mal, Jurastudent bis zum... Mhm. Keine Ahnung, Baggerfahrer, ist das, ja.
Letztendlich ja, kann man schon so sagen. Es gibt schon ein paar Hotspots, würde ich jetzt mal sagen. Aber letztendlich haben wir ich komme ja aus dem Erwachsenenbereich, von gerade mal 18-jährigen jungen Schülern noch bis zum 79-jährigen Rentner ist da alles mit dabei. Aber wir haben schon einen Schwerpunkt bei den jungen Männern, das muss man ganz klar sagen. Also auch... Die Szene ist ja relativ überschaubar in Deutschland mit Menschen, die sich damit beschäftigen. Und egal, mit wem man spricht, ob das andere Kliniken sind, ob das Menschen sind, die im ambulanten Bereich arbeiten, alle berichten immer so eine Zahl von ungefähr 9:1 Männer zu Frauen. Studienlage sieht anders aus. Okay. Studienlage geht davon aus, dass mindestens so viele Frauen betroffen sind wie Männer.
Also wir reden jetzt so vom Gaming, ne?
Ja, oder auch von den anderen reden eigentlich auch. Von den Internetnutzungsstörungen. Okay. Okay. Ich würde es mal so ganz allgemein
halten. Internetnutzungsstörungen, ne? Das ist ein schöner Begriff.
Genau. Ja. Aber die Frauen kommen nicht an in der Versorgung, ne? Warum auch immer, fragen wir uns seit 2 Jahrzehnten, ist aber seit 2 Jahrzehnten konstant. Es sind vor allem die männlichen Gamer, die so versacken, dass sie Hilfe benötigen und zwar auch stationäre Hilfe benötigen.
Vielleicht liegt es daran, dass Frauen sozialere Wesen sind?
Keine Ahnung.
Ja. Dass sie einfach
also
mehr...
Da können wir jetzt viel spokulieren, wir wissen es nicht.
Ist egal, wir wissen es nicht. Ne?
Das ist einfach eine Tatsache.
Aber glauben Sie denn, dass die sozialen Netzwerke das Ganze noch verschärft haben oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun? Weil so lange haben wir diese ganzen Dinge ja jetzt auch noch nicht. Ich rede jetzt mal von TikTok oder YouTube oder Facebook oder Instagram. Also
das kann natürlich mit auch das Problem, was heißt Problem oder eine der Erklärungen sein, warum diese Menschen bei uns noch nicht bei uns ankommen. Sowas braucht ja immer ein bisschen Vorlaufzeit, bis sich in der Gesellschaft durchgesetzt hast. Ja, das ist wirklich ein Problem. Bis Menschen, die dieses Problem haben, das für sich anerkennen und dann auch Hilfe suchen. Sowas braucht immer ein bisschen Zeit. Bei den Gamern ist es klar, bei den Gamern geht es seit 2 Jahrzehnten durch die Presse. Bei den sozialen Medien geht es jetzt auch durch die Presse. Es gab ja auch, jetzt rede ich ein bisschen über die Konkurrenz, die DRK-Studie, die gerade im Kinder- und Jugendlichenbereich sehr beängstigende Zahlen vorgelegt hat.
Glaube ich sofort.
Ne? Also es kann einfach noch ein bisschen dauern, bis diese Sachen auch in der Versorgung ankommen. Wissen wir noch nicht. Ja.
Aber glauben Sie nicht, dass wir uns als Gesellschaft auch so verändern, dass es vielleicht gar nicht mehr so auffällt irgendwann, weil es jeder macht? Also gerade bei den, wenn die Kinder jetzt größer werden, die damit aufwachsen, ich sage jetzt nochmal hier, dass die ganzen sozialen Medien ab 16 sein sollen, wenn wir jetzt aber die 12-Jährigen nehmen, die da jetzt schon unterwegs sind, wenn die dann 18 sind, dass es vielleicht gar nicht so auffällt, dass da eine Sucht besteht.
Also, jetzt hätte ich 2 Aspekte dazu. Ich hoffe, ich vergesse den zweiten nicht, bis ich den mit dem ersten fertig bin.
Okay, ich erinnere Sie.
Genau. Fangen wir mal damit an. Ja, Gesellschaft verändert sich und das ist was wir einfach mitbedenken müssen. Ne? Also, ich hole mal sehr weit aus, als damals Buchdruck aufkam und Bücher verbreitet worden sind, ist in der Gesellschaft auch ein großer Aufschrei gewesen. Um Gottes Willen, was ist das? Dieses neue Medium. Ne? Und hat sich dann nach Goethes Werte auch noch reihenweise junge Männer umgebracht haben. Mhm. War das auch Teufelswerk. Ja? Unvorstellbarer Gedanke heute.
Ja, ja.
Hör mal auf, ein Buch zu lesen, ist gefährlich. Ja. Insofern bin ich sehr auf der Seite derer, die sagen, um Gottes Willen nicht zu sehr verteufeln. Anerkennen, es ist da, es wird nicht mehr weggehen. Damit müssen wir leben. Und jetzt müssen wir einen vernünftigen Umgang damit hinkriegen. Und da habe ich eben mit Menschen zu tun, die diesen vernünftigen Umgang nicht mehr hinkriegen. Die das, was inzwischen das neue Normal ist, und das sieht sicher anders aus, als es noch vor 20 Jahren war, die das nicht mehr hinkriegen, die einfach nicht mehr in der Gesellschaft zurechtkommen aufgrund dieses exzessiven Konsums. Und um die müssen wir uns kümmern.
Aspekt 2?
Aspekt 2, jetzt muss ich nochmal nachdenken kurz.
Ja gut, in Ihrem Kopf konnte
genau,
ich jetzt nicht gucken.
Ja, genau, doch nee, ich hab's wieder. Und zwar würde ich da einfach gerne nochmal auf die Corona-Pandemie gucken.
Ah ja.
Ist jetzt ein bisschen was weg, ist aus unseren Köpfen so langsam auch wieder verschwunden, aber war, was diesen Bereich betrifft, sehr spannend, weil genau das aufgetreten ist, was Sie vorhin gesagt haben. Der Leidensdruck ist bei vielen weggefallen. Also ich hatte massenweise Patienten, die mir gesagt haben, in der Zeit haben die Leute aufgehört zu nerven. Das war im Gegenteil, es war ja gewünscht, dass man daheim in Ruhe vorm Computer sitzt. Keiner hat mir gesagt, jetzt geh doch mal raus, triff dich mit Freunden, was machst du eigentlich die ganze Zeit daheim? Nee, es war das Neue erwünscht. Also da hat sich bei vielen nochmal sehr verschlechtert. Ja. Haben Patienten, die vorher eine gute Therapie gemacht haben, beispielsweise so 18, 19 bei uns raus sind aus der Klinik, die haben wir dann 2021 wiedergekriegt, weil sie wieder nicht mehr zurechtgekommen sind.
Das ist allerdings wahr, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Gibt es denn Menschen, also bestimmte Gruppen, die anfälliger sind als andere, jetzt mal abgesehen von den Männern, gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, ja, bei denen ist es gefährlicher als bei anderen?
Ja, also man kann schon sagen, wenn wir uns so die Persönlichkeit der Patienten auch angucken und das jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, man muss immer mit bedenken, natürlich gibt es da Ausnahmen, ne? Statistik sagt nichts über den Einzelnen aus, aber wenn wir uns so das Gros der Patienten angucken, dann kann man schon sagen, dass es Menschen sind, die eher eine ängstlich vermeidende Struktur haben, die ein bisschen Schwierigkeiten mit der Aufnahme von sozialen Kontakten haben, die eher ein bisschen unsicher zurückgezogen sind, die schon gewisse Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme mit Menschen haben und sich dann ein Medium suchen, wo das leichter geht. Ob das jetzt im Gaming ist, da sehe ich keinen Unterschied zu den Social Media, zur Social Media Nutzung. Da ist nochmal ein Filter dazwischen. Da habe ich eine Möglichkeit, auch mal schnell aus dem Kontakt rauszugehen, wenn mir was zu viel oder zu gefährlich wird. Insofern haben wir da schon einen klaren Schwerpunkt bei Menschen, die da schon vielleicht mit so einer gewissen Problematik kommen, die sind anfälliger dafür, letztendlich dort zu versinken und dort zu bleiben.
Es ist ja auch eigentlich eine einfache Kiste, ne? Wenn ich jetzt mal in diesen Gaming-Bereich gehe, du triffst dich da mit Leuten, die kennst du gar nicht persönlich, du spielst eines dieser Wahnsinnsspiele, die so mega aussehen mittlerweile, als wärst du mitten in einem Film drin, das ist wirklich unglaublich, mit ob es die Akustik ist oder das, was man sieht, du nimmst eine andere Rolle an. Das ist ja auch ganz oft beim Gaming der Fall, dass man in eine andere Rolle schlüpft, in der es einem vielleicht dann auch sehr gut gefällt, weil man ein anderer Mensch ist.
Ich würde genau nochmal betonen, das ist ja erstmal nichts Krankhaftes, nichts Pathologisches. Ja? Das brauchen wir in unserer Entwicklung alle, dass wir mal in andere Rollen schlüpfen. Das kindliche Rollenspiel ist was ganz wichtig ist für unsere Entwicklung. Und das geht in diesen Spielen halt ja, potenziert, in was für Rollen man da schlüpfen kann. Nur wie gesagt, ein gewisser Prozentsatz von Menschen bleibt dann da hängen, weil diese Rolle ihnen so sehr auf den Körper zugeschneidert ist. Und wie sage ich es? Also, nee, ich sag's mit einem ehemaligen Patienten von mir, der wirklich gesagt hat, das war mehr ich als. Also ich mach's wirklich mal mit seinen Worten, bitte nicht falsch verstehen. Er hat damals gesagt, im Real Life war ich der picklige Aktenkofferträger. Ja, also ich hatte halt einfach mit schwerer Akne zu kämpfen und ja, bin halt wirklich am Anfang irgendwie anders gekleidet als die anderen und mit so einem Aktenkoffer anstatt mit einem coolen Rucksack durch die Gegend gerannt. Und ich habe dann irgendwann gerafft, dass das uncool ist und ich habe mich angepasst, ich habe meine Frisur verändert. Aber ich bin diesen Stempel im Real Life einfach nicht mehr losgeworden. Den hatte ich. Und dann habe ich dieses neue Spiel angefangen. War damals World of Warcraft. Ja. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich werde nicht mehr beurteilt nach meinem Aussehen oder ne, wie ich mich kleide, sondern einfach danach, wer ich bin und was ich hier leiste. Und dieser Mensch ist nachvollziehbarerweise in dieser anderen Welt abgetaucht und dort geblieben.
Aber jetzt mal ohne Quatsch, Herr Dr. Feindl. Wenn man ist ja eigentlich so ein freier Mensch, ne? Wenn es mir doch in der anderen Welt gut gefällt, ich sag mal so, wenn ich da doch glücklicher bin.
Also ich glaube, wir haben eine große Dunkelziffer von Menschen.
Darf ich nicht da bleiben?
Sehe ich genauso. Ne? Also das sind auch letztendlich nicht die Menschen, die zu uns in Therapie kommen. Da wird es sicher eine große Dunkelziffer geben. Allerdings auch da wieder zwei Aspekte. Einmal, es ist natürlich schwierig mit unserer Gesellschaft zu vereinbaren. Also auf der anderen Seite, es ist ein recht leicht finanzierbares Hobby. Ich kann mir das von Bürgergeld, glaube ich, gut einrichten. Mhm. Also nochmal, wenn jemand da glücklich ist, dann bin ich der Letzte, der ihn da rausholt. Dann soll er das machen. Die Menschen, die ich in Therapie sehe, die sind nicht glücklich. Man muss sich es auch einfach mal vorstellen, das mag mit 18, 19, 20, 21 immer noch was Erstrebenswertes sein, aber wenn man dann mal 15 Jahre in die Zukunft guckt und denkt, will ich dann immer noch am Computer hocken? Oder habe ich doch vielleicht ein bisschen eine andere Idee davon, was ich mit meinem Leben anfangen will. Gehört doch vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen, ein erfüllter Beruf irgendwie mit dazu. Dann geht das halt nicht. Dann vereinbart sich das nicht. Und dann haben wir es eben mit Menschen zu tun, die neben dieser Computerspielsucht oder neben der Internetsucht auch noch weitere psychische Erkrankungen haben, die schwer mit Depressionen, mit Ängsten zu kämpfen haben. Denen geht es nicht gut. Die sind nicht glücklich da. Und es kommt einfach der Aspekt auch des Körperlichen dazu. Wir sind ja immer noch Wesen, die auch einen Körper haben.
Der sich bewegen möchte.
Der sich bewegen möchte, der sich bewegen muss, damit es ihm gut geht. Und das passiert da einfach nicht. Also wir haben es auch mit einer sehr, sehr hohen Komorbidität, also mit einem gleichzeitigen Auftreten von Menschen zu tun, die auch eine Essstörung, die eine Adipositas haben, die deutlich im übergewichtigen Bereich sind, denen es auch körperlich nicht gut geht. Es gibt eine Menge körperliche Folgeschäden, kann man sich vorstellen, wenn man sich nicht bewegt, immer da sitzt, muskuloskeletär, tut das auch alles nicht gut. Also wir haben es mit Menschen zu tun, die krank sind, denen es nicht gut geht. Das ist eben nicht wie in der Matrix, dass wir da irgendwie voll ernährt werden und liegen und glücklich sein können, sondern unser Körper meldet sich halt schon auch.
Sie haben das gerade schon angeschnitten. Gibt es denn bestimmte Vorerkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder ADHS oder so, die dieses Verhalten begünstigen?
Also es ist natürlich immer an der Stelle immer die Huhn-Ei-Diskussion. Was waren jetzt zuerst? Sind das Menschen, die vorher schon depressiv waren, dann im Sinne eines, ich sag mal, dysfunktionalen Selbstheilungsversuches abtauchen in eine andere Welt, wo es ihnen besser geht? Oder haben wir es mit Menschen zu tun, die darüber, dass sie so viel in dieser anderen Welt unterwegs sind, in unserer nicht mehr zurechtkommen und darüber depressiv werden? Und ja, aus meiner klinischen Erfahrung ist es so, wir haben einfach beides. Und letztendlich an dem Punkt, wo die Menschen zu uns kommen und Hilfe brauchen, spielt es auch keine Rolle mehr, was davon zuerst war. Inzwischen haben wir einen Teufelskreis, wo sich das gegenseitig bedingt. Je mehr ich in der anderen Welt unterwegs bin, je mehr ich mich aus dem Real Life zurückziehe, desto größer werden die Probleme da draußen, desto mehr habe ich wieder das Bedürfnis, abzutauchen in eine andere Welt, und dann haben wir eine Abwärtsspirale.
Aus Ihrer Erfahrung, weil Sie haben ja ganz viel mit Menschen zu tun, die genau in dieser Situation stecken, wie reagiert denn das Umfeld?
Ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, Corona war so ein Paradebeispiel, wo das fast sozial erwünscht war, wo das Umfeld es fast positiv sanktioniert hat. Ansonsten haben wir es mit viel hilflosen Menschen zu tun. Also gerade wenn man so jetzt Eltern, Kind, ich habe viel mit jungen Menschen zu tun, logischerweise, mit Menschen, die teilweise auch noch zu Hause gewohnt haben. Umfeld ist oft hilflos, weil sie nicht mehr rangekommen sind, weil sie vielleicht auch irgendwo den Punkt verpasst haben, wo man noch hätte einschreiten können, und dann war nichts mehr zu machen. Ne?
Und wie kommen die Leute dann zu Ihnen? Kommen sie von selber? Oder?
Also das hat sich im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte stark verändert. Am Anfang waren das fast ausschließlich Menschen, die sie fremdmotiviert kamen, wo irgendjemand Druck gemacht hat. Sei das ein Amt, was irgendwelche Gelder streichen wollte, sei das dann doch noch verbliebenes soziales Umfeld, Eltern, manchmal Partner, die die Pistole auf die Brust gesetzt haben und gesagt, entweder du machst jetzt was oder ich bin weg. Da sind dann manche nochmal aufgewacht. Inzwischen ist es aber auch das Krankheitsbild, nicht nur die Mediennutzung allgemein, so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie ich finde, und so breit auch in den Medien vertreten und auch von den Betroffenen selbst anerkannt, dass Menschen selbst merken, okay, mir geht's nicht mehr gut, ich brauche Hilfe, ich will Hilfe. Meistens kommen sie mit dem Wunsch, bring mir vor, wie ich das kontrolliert machen kann. Bring mir bei, dass ich nur noch 4 Stunden und nicht mehr 15 am Tag spiele. Ob das geht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sie wissen noch nicht genau, was sie verändern wollen. Aber sie wissen, dass sie was verändern wollen. Dass sie so, wie sie gerade leben, nicht mehr glücklich sind. Und dass sie sich Hilfe holen wollen. Und dann meistens über den Umweg einer Beratungsstelle finden Menschen zu uns.
Aber wie erkennen Sie denn als Fachpersonal, dass dieser Mensch wirklich süchtig ist und nicht nur einem Hobby nachgeht?
Also wie
woran
gesagt,
macht sich das
fest? Es gibt Kriterien, die man abfragen kann. Es gibt Fragebögen, die man einsetzen kann. Also da gibt es inzwischen auch eine Leitlinie dazu von der AWMF, an der ich auch mitgearbeitet habe. Also das ist inzwischen einfach wirklich als Erkrankung anerkannt mit allem, was das beinhaltet. Nämlich auch, dass Tests zur Verfügung stehen, dass Kriterien klar formuliert sind.
Aber ich kann mir jetzt zum Beispiel,
da abgrenzen kann.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in der Ehe, dann der Mann geht, was weiß ich, 3-4 Mal die Woche ist der am Gamen und die Frau findet das total beknackt und sagt, du bist ja süchtig. Da ist dann ja der Punkt, ne? Wenn der dann tatsächlich fremdgesteuert zu Ihnen kommt, meine Frau macht hier Theater, die denkt, ich bin süchtig und
ganz
ihr guckt
genau,
dann drauf.
Dann würden wir da die Diagnosekriterien hart anlegen.
Und dann geht der nach Hause und sagt,
machen.
So, ich hab nix.
Das kann passieren. Das kann sehr wohl passieren. Nur weil es dem Umfeld nicht gefällt, heißt das noch lange nicht, dass es eine Erkrankung ist. Mhm. Also wir haben das auch gerade im Kinder- und Jugendbereich gar nicht so selten. Also das weiß ich jetzt von Kollegen, die da arbeiten, dass doch immer wieder auch Menschen dabei sind. Da ist das Problem bei den Eltern und nicht bei den Jugendlichen.
Ja,
also die werden
da
hingeschickt und dann guckt man sich das an und das ist nicht anders als der Durchschnitt des normalen Jugendlichen heute, die Nutzung. Da ist noch ein vollkommen funktionierendes Leben mit guten Noten, mit Hobbys, die gehen auch zum Sport. Den Eltern ist es halt zu viel. Aber an der Stelle sind wir vom Hilfesystem raus. Da gibt es ein pädagogisches Problem, da brauchst du vielleicht Mediation, aber da brauchst du keine Therapie für den jungen Mann. Mhm. Ne?
Wenn jetzt Angehörige diese sich denken oder auch Lehrer vielleicht oder Auszubildende bei jüngeren Leuten, wenn die sich denken, da könnte irgendwas nicht stimmen, was sind denn so das gibt so klassische Warnzeichen wie, wir haben es eben ja schon angeschnitten, der kommt nicht mehr raus, der ist vorm Computer, der schläft nicht mehr. Das sind wahrscheinlich alles diese Dinge, die keinen Kontakt mehr, nicht mehr rausgehen.
Das Kontakte abbrechen, das nicht mehr mit rausgegangen wird. In der Schule die Müdigkeit. Also ich hatte auch mehrere Patienten, die schon gesagt, sie sind dann angesprochen drauf worden, ob sie denn vielleicht irgendwie ein Alkohol- oder Drogenproblem oder sowas in der Richtung hätten, weil sie halt morgens immer mit so Augen und total verschlafen oder zu spät gekommen in die Schule. Das sind so Zeichen, wo man sich ja als Lehrer und Angehöriger hellhörig werden sollte und es offen ansprechen sollte.
Glauben Sie, dass die Mediensucht in dem ganzen Spektrum unserer Süchte eine derer ist, die man gemeinhin verharmlost, während Alkohol, Drogen oder sonstige Dinge vielleicht mehr im Vordergrund stehen und als schlimmer in Anführungsstrichen angesehen werden?
Nicht mehr, glaube ich. Mhm. Nein, glaube ich nicht. Also tatsächlich, wie gesagt, das ist angekommen in der Gesellschaft, das ist angekommen im Bewusstsein der Menschen. Ich habe jetzt in meiner Zeit mehrere Bundesdrogenbeauftragte erlebt, die sich alle das Thema auch mit auf die Fahnen geschrieben haben, weil sie gesagt haben, oh ja, wir sehen, da kommt einfach ein Thema auf uns zu, das geht auch nicht mehr weg. Nee, ich glaube nicht, dass es im Vergleich zu anderen Süchten verharmlost wird.
Merken Sie, dass es schlimmer wird, also gerade was Gaming betrifft, dass es mehr wird, weil sich vielleicht die Spiele verändern, weil die Leute heißer darauf werden, weil es mehr Angebote gibt, weil vor 10 Jahren gab es noch nicht das, was es heute gibt?
Weiß ich nicht. Also aus der klinischen Beobachtung her ist es, würde ich sagen, jetzt mal so seit den 2010ern nicht so, dass die Patientenzahlen schrecklich zugenommen hätten. Es ist ein ziemliches Plateau. Es blieb immer einigermaßen gleich. Uns fehlen ein bisschen neuere Studien im Erwachsenenbereich. Die letzte wirklich sehr, sehr gute Studie ist 2010, 2011, die PINTA-Studie, damals
lange,
vom
Bundesministerium
für Gesundheit, glaube ich, finanziert. Wirklich sehr gut repräsentativ gemachte Studie. Die kamen zu validen Zahlen. Aber seitdem hat halt niemand mehr Geld dafür gegeben, dass nochmal eine neue Studie im Erwachsenenbereich ist. Was wir haben, ist zum Beispiel die DRK-Studie, die ja auch so ein bisschen vor Corona, nach Corona oder mitten in Corona geguckt hat. Das wussten sie natürlich vorher nicht, als sie diese Langzeitstudie angesetzt haben. Und da sehen wir halt schon eine Zunahme bei den Kindern und Jugendlichen. Da sind wir am Anfang, ich glaube 2019 oder 2018, haben sie das erste Mal geguckt und kamen so auf 2% Betroffene. Und als sie dann 2022 nochmal geguckt haben, sind wir schon bei 6. Also
wow.
Da sehr wohl ist von der Zunahme auszugehen.
Was passiert denn, wenn man dann zu euch kommt und in Behandlung geht? Was macht ihr dann genau? Wie fängt das an?
Also am Anfang geht es tatsächlich bei dem Krankheitsbild auch viel um pädagogische Maßnahmen. Tagesstruktur wieder etablieren. Also das ist tatsächlich auch das Erste, wo man so das erste Therapiebündnis mit Betroffenen hinbekommt. Wie gesagt, die wissen auch nicht genau, was sie und wie sie es verändern sollen. Die sind vielleicht so auch mit der Idee, zukünftig auf Gaming, wenn wir jetzt mal bei den Spielern bleiben, zu verzichten, erstmal nicht mit an Bord und sagen, oh, das gilt mir jetzt aber gerade doch zu weit. Aber wo sie alle fast am Anfang sehr, sehr schnell mit dabei sind, ist zu sagen, hey, ich will wieder eine Tagesstruktur haben. Ich merke, das tut mir überhaupt nicht gut. Hilf mir wieder eine Tagesstruktur zu. Und dann lassen sie sich von uns auch morgens aus dem Bett schmeißen. Und dann lassen sie sich auch motivieren, jetzt um 8.15 Uhr irgendwo zu sitzen und am besten schon geduscht zu sein und die Zähne geputzt zu haben. Also das sind so die ersten Maßnahmen, dass man guckt, dass die Leute wieder in eine Struktur kommen. Dafür ist auch der stationäre Rahmen einfach wichtig. Das wird ambulant in den seltensten Fällen, wenn so ein schwerwiegendes Bild erreicht ist, nicht mehr funktionieren. Da braucht man wirklich den Rahmen und auch die engmaschige Hilfe stationär, dass man da wieder in diese Struktur reinkommt.
Sind denn dann in dieser Therapie, die stationär stattfindet, mehrere Leute mit diesem Mediensuchtproblem da oder sind es dann auch Leute, die andere Probleme haben?
gibt es verschiedene Modelle, wird bundesweit auch sicher unterschiedlich gehandhabt. Ist auch gar nicht so einfach, so einen Schwerpunkt hinzukriegen, dass man so viele gleichzeitig da hat. In meiner alten Klinik haben wir das geschafft. Da hatten wir eine reine Gruppe mit 12 Leuten immer mit dem. Und in der neuen Klinik ist das auch mein Ziel, so einen Schwerpunkt aufzubauen, weil die unheimlich gut voneinander profitieren. Also das ist was, ich bin großer Fan von
Gruppentherapie. Die verstehen sich ja auch, die wissen ja auch genau, was das Problem ist.
Ganz genau, das kennen sie halt nur zu gut, dass sie an allen möglichen Stellen angekommen sind, Hilfe wollten, aber da saß ihnen jemand gegenüber, der überhaupt kein Verständnis für ihr Problem hatte oder es auch nach bestem Wissen und Gewissen versucht hat, aber es hat halt was gefehlt. Und dann an einen Ort zu kommen, wo Leute um einen rum sind, die genau das gleiche Problem haben, ist ein erster großer Wirkfaktor.
Okay, das heißt, zuerst findet diese Motivation statt, also diesen Tagesablauf, den man sich zurückerobert.
Ganz genau.
Wie geht's dann weiter?
Dann geht's darum, Ressourcen wieder aufzubauen. Manchmal gibt's Dinge, auf die man zurückgreifen kann. Das sind jetzt vielleicht nicht so die Digital Natives, sondern die vorher schon ein Leben hatten. Kann man da was an Hobbys wieder reaktivieren? Kann man da was an Interessen wieder reaktivieren? Und dann ist das Multimodale mit, wenn man so Möglichkeiten hat, wie Kreativtherapie, wie Sporttherapie, wie Musiktherapie, wie tiergestützte Therapie, dann ist das schon sehr hilfreich, wenn man einfach ganz viel ausprobieren kann und die Menschen gewinnen kann dazu, dass sie wieder Interesse haben, da rauszugehen und im Real Life Dinge zu erleben. Das war einer meiner allerersten Patienten mit diesem Problem, den ich in Therapie hatte, der so einen Satz geprägt hat. Das war so ein, auch wie jetzt, Sommernachmittag, wunderbares Wetter draußen und hat ein Einzelgespräch bei mir und bis dahin war die Therapie ehrlich gesagt so eher schleppend, sehr intelligenter junger Mann, mit dem man sich wunderbar in Diskussionen verstricken konnte. Und dann war dieser eine Nachmittag, ich glaube, er war gar nicht selbst freiwillig draußen, sondern seine Mitpatienten haben ihn mit rausgeschleppt, sind mit ihm in den Wald gegangen und dann kam er zu mir rein, wirklich mit so leuchtenden Augen, mit dem Strahlen in den Augen. Und hat diesen Satz gesagt, scheißgeile Grafik, dieses Real Life. Und an der Stelle hatte ich ihn. Also da hat er mitgearbeitet. Er hat gesagt, das war gerade so gut. Es muss ein irres Lichtspiel zwischen den Blättern im Wald gewesen sein, Sonnenstrahlen. Er hat gesagt, das war so gut. Das war besser als alles, was ich die letzten 3 Jahre da zu Hause mit runtergelassenen Läden hatte. Da war Sonne was genervt hat, weil es auf dem Bildschirm gespiegelt hat. Da war gut. Hilf mir, das wieder in mein Leben zu integrieren. Ab da hat er besser mitgearbeitet. Und so versuchen wir, solche Dinge halt mit, sag mal, erlebnispädagogisch ein bisschen mit einzubauen. Das mit Geocaching wäre so eine Art, wo man sie mit technischem Interesse haben, sie Abenteuerlust haben, sie das kennen sie aus den Spielen. Sie dann mit solchen Hilfsmitteln gewinnen kann, da rauszugehen und in der Natur Dinge zu erleben.
Ist es wie bei anderen Süchten so, dass man das tatsächlich nicht wirklich beschränken kann, also wie bei einem Alkoholiker, wenn man sagt, boah, ein Schluck Alkohol und es geht wieder los, ist es so? Eine halbe Stunde Computerspielen, es geht wieder los?
Ist bei neuen Phänomenen natürlich immer was wird diskutiert und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind am Anfang mal anders rangegangen. Meine ersten Patienten haben wir noch behandelt unter der Prämisse, wir wollen einen kontrollierten Gebrauch hinkriegen. Also wenn wir das schaffen, den wieder mitten ins Leben zu bringen, seine Hobbys wieder zu reaktivieren, seine sozialen Kontakte wieder zu reaktivieren, den irgendwie in Arbeit zu bekommen, dann wird das doch gehen, dass er hinterher noch 2 Stunden am Tag spielt. Wo ist das Problem? Und wir sind halt furchtbar damit gescheitert, muss man einfach sagen. Ja. Okay. Also das ist ein Bilderbuch, auch ist jetzt ein anderer als der, den ich eben hatte, aber auch einer meiner allerersten Patienten. Das war eine Therapie, da habe ich mir hinterher auf die Schulter geklopft. Da habe ich gesagt, das ist super gelaufen. Der ist rausgegangen, dem ging es wieder richtig gut. Der stand quasi mitten im Leben, Kontakt zur Familie war wiederhergestellt, der vorher komplett abgebrochen war. Über diese Schleife der Familie habe ich dann aber hinterher auch erfahren, weil die sich dann nochmal gemeldet haben. Das ging 2, 3, 4, 5 Wochen zu Hause gut und dann ist er wieder genauso abgesackt, wie es vorher war. Wahnsinn. Das war halt leider kein Einzelfall, sondern das haben wir mehrfach erlebt. Und dann mussten wir unsere Herangehensweise ändern. Wir arbeiten mittlerweile mit so einem sogenannten Ampelmodell. Das heißt, es ist schon anders als jetzt bei der Alkoholabhängigkeit, wo wir sagen, vollkommen egal, ob der vorher nur Whisky getrunken hat, der soll hinterher definitiv auch kein Bier mehr trinken, komplett Abstinenz. Gucken wir uns da die verschiedenen Bereiche des Internets auch an und klassifizieren die nach Rot, Gelb, Grün. Rot geht nicht mehr und jemand, der tief im Gaming drin war, muss man auch nochmal nach den Klassen von Spielen, es gibt ja verschiedenste Klassen, es gibt diese Online-Rollenspiele, es gibt Shooter, es gibt, würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber da gibt es einfach ganz, ganz verschiedene Klassen. Und es gibt einfach Menschen, die haben in einer bestimmten Spielklasse ein Riesenproblem, die können eine andere Spielklasse problemlos spielen. Das geht tatsächlich. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Insofern kann man noch nicht mal sagen, Gaming ist jetzt komplett auf Rot und Social Media ist auf gelb und was weiß ich, E-Mail-Nutzung und Internetrecherche ist auf grün, sondern es mit jedem Patienten individuell zu erstellen, so ein Ampelmodell, und dann auch im Alltag wieder anzupassen mit den Erfahrungen, die dazukommen.
Ich stelle mir das total schwierig vor, weil...
Es ist differenzierter, als einfach zu sagen, alles weg und
genau,
nichts mehr. Ne?
Weil wenn du alleine schon vor diesem Computer sitzt, kann ich mir vorstellen, und du hast dieses Gefühl der Tasten unter deinen Fingern und du hast einen Kopfhörer auf, zum
all
Beispiel,
das gehört
in
mit,
dem Moment triggert das doch wieder ohne
all das
Ende.
Gehört mit dazu, das mitzubedenken. Es gibt extra Gamer-Tastaturen, es gibt extra Gamer-Mäuse, dann geht es darum, die zu verkaufen, zu verschrotten, in einem Ritual zu vernichten, sich eine andere anzuschaffen. Es gibt die Möglichkeit, vom Betriebssystem vom einen aufs andere zu wechseln, was weniger geeignet ist. Ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Betriebssysteme machen. Was weniger geeignet ist fürs Gaming. Patienten von mir haben sich einen Steharbeitsplatz eingerichtet, sodass einfach ihre Beine ihnen auch nach einer Stunde rückmelden. Du bist jetzt schon wieder eine Stunde am Gerät, jetzt gehst du mal raus und machst was anderes. Es geht darum, ja, manche Patienten schildern das so, dass es wirklich wie ein Altar ist. Alles ist auf dieses Gaming im Zimmer ausgerichtet. Innerhalb der Therapie mal nach Hause zu fahren, das Zimmer umzugestalten, aus der Gamer-Höhle oder Hölle wieder einen Lebensraum zu machen. Also was gehört auch mit zur Therapie, ja? Um eben diese Trigger zu minimieren. Vermeiden kann man sie nicht, ganz wegkriegt man sie nicht. Aber man kann schon sehr, sehr viel umgestalten und sehr, sehr viel beachten, sehr viele Hintertürchen zumachen.
Glauben Sie, dass wir das gesellschaftlich verhindern könnten? Also, dass wir, wenn wir Aufklärung mehr an Schulen betreiben würden, wenn wir uns ein bisschen mehr um die Jugendlichen kümmern würden, was diese ganze Internetnutzung beinhaltet, glauben Sie, dass wir dann so schlimme Süchte abfedern können?
Verhindern nicht. Wir könnten es wahrscheinlich verringern. Ne? Aber das ist da jetzt kein Unterschied zu den alteingesessenen Süchten, sage ich jetzt mal. Das ist... glaube ich inzwischen auch angekommen, dass wenn in der Schule Prävention gemacht wird, wenn jemand in die Klasse kommt und was zu Süchten erzählt, dann erzählt er eben nicht nur über Alkohol oder Drogen, sondern inzwischen ist das Thema Medien auch mit drin. Mhm. Das hat ein bisschen gedauert, aber ist auch normal, dass sowas ein bisschen dauert, bis es ankommt. Inzwischen, glaube ich, ist es da. Wenn ich mir das bei meinen Kindern angucke, dann war das Thema schon immer mit drin. Aber komplett verhindern kann man es nicht. Es ist da, es ist auch nicht mehr wegzubekommen.
Ich finde es wirklich schwierig, weil auf der einen Seite müssen wir ja, gerade was jetzt die Kinder betrifft, ich mache da mal so einen kleinen Schlenker, müssen wir ja zulassen, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie bestimmte Dinge nutzen. Ich sage jetzt nur ChatGPT, das ist jetzt das Neueste, wo ich schon Schweißausbrüche bei der Nummer, weil natürlich dürfen wir sie nicht davon weghalten, aber auf der anderen Seite öffnen wir ja auch die Türe, um gerade was die sozialen Medien betrifft, das weiß jeder, der Instagram mal genutzt hat, du guckst ein Video, du scrollst weiter, da kommt das nächste, zack, ist so eine Stunde rum, ne? Ohne dass du irgendetwas anderes gemacht hast, außer bescheuerte Videos über Labradore zu gucken, sag ich jetzt mal so.
Also Medienpädagogik ist keine andere Pädagogik als der Rest auch, ne? Es geht darum, dass wir als Erwachsene die Verantwortung haben, unserer nachfolgenden Generation einen verantwortungsvollen Umgang beizubringen. Und auch wenn die sich technisch besser auskennen als wir, da können die uns helfen. Es ist unser Job, ihnen zu vermitteln, ja auch vorzuleben, wie man verantwortungsvoll mit so einem Medium umgeht. Also da fängt es ja auch schon an, dass Eltern sich eben auch selbst disziplinieren und selbst dafür sorgen, was für ein Vorbild bin ich eigentlich. Und dass es klare Regeln gibt von klein auf, die nicht zu streng und nicht zu gewährend sind. Wie immer ist aus meiner Sicht ein goldener Mittelweg. Also ich hatte einfach beides als Patienten. Ich hatte natürlich ganz oft Patienten, die von klein auf überhaupt nicht reguliert worden sind, die mal böse gesagt, das ist jetzt noch eine andere Generation, aber anstatt einer Umarmung einen Gameboy in die Hand gedrückt bekommen haben, wenn es irgendwie Probleme gab. Aber ich hatte auch das andere Extrem. Ich hatte auch Waldorf-Schüler, Eltern, anthroposophischer Arzt in traumhafter Umgebung in der Natur, ohne jegliche Technik, ohne Radio, ohne Fernseher und alles aufgewachsen. Und er ist mit, glaube ich, 17 zum Austausch nach England, hat da dann plötzlich die weite Welt der Medien offen gehabt. Und auch der hat nie gelernt, verantwortungsvoll damit umzugehen. Ne? Also wie immer geht es um einen goldenen Mittelweg.
Ne? Schwierig
Niemand
zu finden.
Niemand erzählt uns, ein Rippchen Schokolade ist okay, drei Tafeln Schokolade sind zu viel. Wir müssen uns da irgendwie selbst mit unserem Verstand und unserem gesunden Menschenverstand irgendwie einen Weg finden. Und ich finde, in dem Medienbereich ist es genauso. Ne?
Glauben Sie, dass das Problem größer wird mit neuen Techniken, mit neuen Grafiken, mit neuem Spielen? Das geht ja immer weiter. Es wird ja immer doller. Ich meine, du kannst ja auch gerade, was diese Spiele betrifft, da kann KI, ja, spielt ja auch eine riesengroße Rolle. Mhm. Glauben Sie, da rollt noch mehr auf uns zu?
Ist zu befürchten, ne? Also auf der anderen Seite, wir wissen es noch nicht. Also wovor wir so von der professionellen Seite auch große Angst, aber schon seit Jahren haben, ist die VR-Geschichte, diese Virtual Reality, ja, mit den ganzen Brillen und sowas. Und dann wird irgendwann kommen, dass man Ganzkörperanzüge hat und das Ganze eben nicht nur sieht und hört, sondern auch noch spürt, wenn man im Spiel drin ist. Und natürlich ist da unsere Angst, dass dann, also der Fachbegriff dafür ist das Immersion, dieses ganz tiefe Eintauchen ins Geschehen, ins Virtuelle, dass das durch solche Techniken noch potenziert wird und dass dann Menschen nochmal ganz anders abtauchen.
Aber das stelle ich
das ist eine große Angst von uns. Auf der anderen Seite gibt es diese Techniken, gerade die Brillen jetzt schon seit vielen Jahren. Und wir können jetzt nicht wirklich eine Zunahme in dem Bereich beobachten. Also die Befürchtung ist da, aber die Realitätsprüfung muss noch erfolgen.
Nicht, dass wir nachher doch alle so matrixmäßig in irgendeiner Kapsel liegen und darauf warten, dass irgendwas um uns rum passiert. Herr Dr. Feindl, ich fand das toll. Wir haben viel angeschnitten. Fehlt Ihnen noch irgendwas, wo Sie sagen, das haben wir jetzt noch nicht beachtet?
Ich kann stundenlang über das Thema
ich
reden.
Ich merke das. Das ist auch wirklich
ich glaub,
schön.
Ich glaube, es ist mal gut, ja.
Aber ich glaube, wir haben schon viel gestreift, weil ich glaube, je tiefer man da einsteigt, desto schwieriger wird es auch für jemanden nachzuvollziehen, der
absolut,
gar nichts damit an der Mütze hat, also wie ich zum Beispiel. Ich bin überhaupt nicht so, also ich spiele noch nicht mal gerne Mensch, ärgere dich nicht, weil ich null verlieren kann.
Habe ich Sie jetzt verloren? Bin ich zu sehr in die Tiefe gegangen?
Nein, gar nicht. Sie haben mich ganz doll mitgenommen, weil ich es wirklich gut nachvollziehen konnte.
Sehr gut.
Von daher war ich das beste Versuchsobjekt, was man heute hier haben kann. Es war toll. Ich möchte nochmal auf Ihre Klinik aufmerksam machen, falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt. Das ist die Parkklinik in Hornbach.
Hornbach, genau, in der angrenzenden
Pfalz. Hornbach, ja. Wissen Sie, warum ich das immer wieder sage? Weil das aussieht wie ein M hier. Also Hornbach,
da muss
okay.
Ich, glaube ich, unsere Designabteilung
gucken Sie mir nochmal nach.
Noch mal.
Also Parkklinik in Hornbach.
Genau, knapp über der Grenze in Rheinland-Pfalz.
Genau, und da ist der Dr. Feindl Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Es war toll, dass Sie da waren, dass Sie uns das Tor aufgemacht haben, da mal reinzugucken und reinzufühlen. Und ich danke Ihnen sehr für das interessante und schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich über das Thema reden durfte. Das ist mir wichtig. Musik